Ich lese aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 21. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld. Und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser, und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk, und der Herr sagte zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange, und wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Der Weg in das verheißene Land ist versperrt durch die Edomiter. Also wandert Israel um dieses Land der Edomiter herum. Der Weg wird immer länger. Der Leidensdruck wird immer unerträglicher. Und die Verklärung der Vergangenheit verschleiert die Wahrheit. Sklave in Ägypten gewesen zu sein, das war doch längst nicht so schlimm wie das, was wir jetzt hier erleben, sagen sie. Gottes Zusage weckt keine Hoffnung mehr. Viel zu lange schon warten sie darauf, dass sich das ereignet, was Gott vor etlicher Zeit zusagte, meinen sie jedenfalls, viel zu lange. Sie wollen nicht nur glauben und vertrauen müssen, sie wollen auch erleben, sie wollen auch sehen. Sie wollen nicht von vergangenen Wundern leben. Sie wollen Gottes Größe jetzt, nicht mehr warten. Seine Wege sind nicht unsere Wege, sagen sie. Und da haben sie Gott gewissermaßen gekündigt. Sicher, sie sind ja versorgt. Morgens frisches Manna, mittags Manna vom Morgen, abends die Reste vom Manna von morgen. Und am Wochenende immerhin gebratene Wachteln, aber so viel ist da ja auch nicht dran. Und frisches Wasser. Kein Tropfen Traubensaft, kein Gläschen Wein. Sie klagen Gott an. Wir verhungern. Wir verdursten. Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Wenn man das so liest, denkt man, naja, ganz schön übertrieben. Aber wenn man in sein eigenes Leben schaut, sagt man, das geht mir auch oft so. Ich übertreibe auch manchmal so, als wäre gar nichts mehr, obwohl noch was ist. Überhaupt ist es ein Text, der unser Erleben widerspiegelt. Das kennen wir doch, dass wir uns auf Gottes Zusage verlassen und warten und warten und warten. Wie lange schon? Wie lange schon betest du um Heilung? Trug Jesus nicht nur unsere Sünde, sondern auch unsere Krankheit, unsere Schmerzen? Steht doch da. In den gleichen Versen, in denen es steht, dass er unsere Schuld getragen hat. Wie lange schon wartest du, dass diese furchtbare Situation endet, dass deine demente und kranke Mutter, die nichts mehr versteht, auf kaum noch etwas reagiert, ihr Leben abschließen darf? Herr, wie lange noch? Ich rufe, doch du antwortest nicht. Ich halte es an meinem Arbeitsplatz nicht mehr aus. Aber ich sehe keine Möglichkeit. Ich kann doch nicht kündigen ohne eine neue Perspektive. Herr, wie lange noch soll ich diese wahnsinnigen Schmerzen aushalten? Ich habe gebetet, dir mein Leben noch einmal völlig anvertraut. Die Ältesten haben für mich gebetet. Menschen, die die Gabe der Heilung haben, haben für mich gebetet. Und das alles bewirkt nichts als das, was die Ärzte auch nicht hinkriegen. Hast du nicht gesagt, wenn zwei sich einig sind, worum sie bitten, der Vater im Himmel wird es ihnen geben? Und vielleicht hast du dann Gott auch gekündigt, nicht völlig. Vielleicht nicht ganz so laut wie hier die Israeliten, nicht vor den Ohren anderer, aber innerlich fragst du dich schon eine ganze Weile, was du von einem Gott halten sollst, der seinen Part der Vereinbarung nicht einhält, der seine Zusagen nicht einhält, der von absoluter Unterwerfung von dir verlangt und dich dann hängen lässt. Sicher, es gibt ja Manna und Wasser. So schlimm ist es auch nicht, aber ziemlich schlimm. Zuerst waren sie gern gesehene Gäste in Ägypten, die Familie des Josef, Stellvertreter des Pharao. Doch bald hatte sich das Blatt gewendet. Sie wurden versklavt, mussten für einen Hungerlohn arbeiten, verloren ihre Rechte, wurden mit der Peitsche getrieben. Dann hatte Gott das Schreien seines Volkes gehört und Mose beauftragt, dieses Volk zurückzubringen in das Land, das Abraham verheißen war. Das hat eine Weile gedauert, bis die Ägypter begriffen haben, dass Gott seine Dinge durchsetzt. Dass Gott das tut, was er ansagt, was er vorhat. Und dass er sich nicht abhalten lässt. Menschen können Gott nicht abhalten, seine Ziele durchzusetzen. Nicht mit Zaubertricks, mit denen sie Gottes Allmacht nachäffen. Nicht mit Gesetzen und Erlassen. Nicht mit einer ganzen Armee. Gott verwirklicht seine Ziele mit dem Volk, das er sich auserwählt hat, mit der ganzen Menschheit, mit allen Völkern und Nationen und auch mit dir und mir. Gott lässt sich nicht abhalten. Er ist immer Gott. Er ist nicht ein Spielball menschlicher Interessen. Auch nicht ein Spielball der Interessen des Luzifer, des abgefallenen Engels. Gott ist und bleibt Autorität. Er bleibt souverän. Doch hier sind es ja nicht nur die anderen, es sind die eigenen Leute, die Gott das Leben schwer machen, mit denen er so seine Mühe hat. Das ist schon merkwürdig, würdig sich zu merken, wie viel Weitsicht, wie viel Gelassenheit Gott da an den Tag legt und wie wenig Weitsicht und Gelassenheit wir oft haben. Gerade erst hatten sie einen großen Sieg errungen. Man kann es in den Versen vorher lesen, gegen den König von Arad. Jetzt muss es doch endlich geradewegs in das verheißene Land gehen, oder nicht? Und dann holen sie zum großen Wurf aus. Wir verhungern, wir verdursten. Im Land der Sklaverei ging es uns viel besser. Wie schnell ist dieses gesagt? Nie und immer. Wir sagen es zueinander, wir sagen es zu Gott. Alle erleben Gebetserhörungen und sogar Wunder, aber bei uns in der Gemeinde passiert nichts, fast nichts. Da geht es nicht schnurgerade von dem Ort, wo sie sind, in das verheißene Land, aber doch zielgenau. Es gibt immer so kleine Umwege. Manche haben wir selbst verursacht. Andere ergeben sich durch die Lage, durch die Umstände, die Ereignisse. Jedenfalls führt dieser Weg nicht durch das Land der Edomiter, sondern daran vorbei. Das Land der Edomiter, das sind die Nachkommen Esaus. Und diese Geschichte, die kennt jedes kleine Kind. In Edom und in Israel, wie Jakob, der Stammvater Israels, wegen des Erstgeburtsrechtes, seinen Bruder Esau betrogen hat, wie er ihm das abgeschwatzt hat. In Edom wohnt das schlechte Gewissen der Nachkommen Jakobs. Aber jetzt klagen sie Gott an. Gott, du hast es uns versprochen. Wie lange sollen wir denn noch warten, bis wir das gelobte Land endlich erreichen? So wie damals. Jesus sollte kommen, um den Lazarus vom Tod zu retten. Maria und Martha hatten ihn so sehr gebeten, doch zu kommen, er ist sterbenskrank. Heile unseren Bruder. Aber Jesus, nachzulesen in Johannes 11, obwohl er wusste, dass Lazarus krank war, hielt sich noch 2 Tage auf. und spricht dann sogar davon, dass Lazarus nun gestorben ist. Und dann macht er sich endlich auf den Weg. Und nur allzu verständlich, was Maria und auch Martha fast wortgleich ihm vorhalten: Herr, wenn du da gewesen wärest, dann wäre er nicht gestorben. Du kommst zu spät. Gott, du kommst zu spät. Ein bitterer Unterton in diesem Vorwurf. Eine riesengroße Enttäuschung, Zweifel an der Liebe Gottes. Wie kann er zu spät kommen? Das geht doch nicht. Wie kann er ein anderes Zeitmaß haben? Das kann ich nicht akzeptieren. Wie kann er andere Entscheidungen treffen, als wir es von ihm erwarten? Er hat doch versprochen, die Gebete seiner Kinder zu hören und alle Hebel in Gang zu setzen. Das dauert viel zu lange. Warum lässt er sich nun auch noch auf diese Trödelheinis ein, die alle ihre Wehwehchen bejammern wollen und ihn aufhalten auf dem Weg? Es geht doch um viel Größeres. Es geht doch definitiv um Leben und Tod. Es geht um mich. Vielleicht hast du mit Gott gehadert und gesagt: Weißt du, Gott, so geht das nicht weiter. Nicht mit uns, nicht mit dieser Gemeinde, nicht mit dem Vorstand, nicht mit dem Hauskreis. Ich steige jetzt aus. Ich suche mir was anderes. Es kann ja eigentlich nicht woanders schlimmer sein als hier. Da hat man gescheite Räume, glaubensvolles Gebiet. Man bekommt alles, was man für den geistlichen Alltag braucht. Abwechslungsreiche, nahrhafte, kernige Speise von geistvollen Leitern, von begabten Lehrern. Und die sehen es wenigstens ein, wenn ich sie darauf hinweise, dass sie was falsch gemacht haben. Aber, das große Aber in diesem Text: Gott kommt an sein Ziel. So Israel schließlich doch in das Land einzog und es Stück für Stück einnahm, so setzt Gott auch andernorts seine Pläne um. Die Umwege, die er sowieso schon eingeplant hat, verhindern das ohnehin nicht. Die Umwege, die wir damit hineinbringen, verhindern das auch nicht. Und die Umwege, die Dinge und Mächte, die sich querstellen, verhindern es auch nicht. Gott wird tun, was er sich vorgenommen hat. Hat Gott dir eine persönliche Zusage gegeben? Vielleicht bei deiner Bekehrung, vielleicht bei deiner Taufe, vielleicht bei einem ganz besonderen Moment, vielleicht auch irgendwann zwischendurch ein Wort, eine Zusage? Traust du Gott zu, dass er das auch umsetzt? Dass er das tun wird, was er da gesagt hat? Für dein Leben oder für das Leben eines anderen Menschen oder für das Leben der Gemeinde, zu der du gehörst? Der zweite Teil dieses Textes ist uns meist viel vertrauter. Auch deswegen, wie wir vorhin hörten, weil Jesus ihn zitiert. Wir haben gehört, wie Mose die Schlange erhöht hat, so wird auch der Menschensohn erhöht werden. Sie haben den Aufstand geprobt. Und Gott schickt Schlangen, giftige Schlangen, deren Biss tödlich ist. Nicht um das Volk auszurotten, sondern um sie zur Besinnung zu bringen, um sie wieder dahin zu wenden, dass sie bemerken, wem sie da eigentlich diskutieren und wem sie das Recht absprechen, Gott zu sein. Der heilige Gott ist doch nicht Erfüller deiner Wunschvorstellungen und Pläne und deiner Zeitvorgaben. Das sehen sie dann auch sehr schnell ein. So weit weg sind sie von Gott ja nicht. Nur so besserwisserisch, so egoistisch, so kurzsichtig. Da schafft Gott Hilfe. Gott lässt Mose ein Rettungszeichen aufrichten, eine Schlange auf einem Stab. Eine Schlange. Ausgerechnet eine Schlange, die an den ersten Sündenfall der Weltgeschichte erinnert. Die Schlange war gewitzter als die anderen Tiere. Sie stellt Fragen wie: Adam und Eva nicht gestellt haben. Wieso setzt Gott euch in diesen Obstgarten und ihr dürft davon nichts essen? Sie weckt die Sehnsucht, der King zu sein. Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Das ist es, was der von Gott abgefallene Engel Luzifer immer erreichen will, dass möglichst viele Menschen gegen Gott den Aufstand proben, sich über ihren Schöpfer hinwegsetzen. Und nun also eine Schlange auf einem Stab. Sie erinnert an die Schuld der Menschen von Anfang an und an die Folgen der Schuld. Diese Schlange auf dem Stab zeigt aber zugleich auch, dass Hilfe da ist. Rettung. Dass man nur auf eine einzige bestimmte Weise gerettet werden kann, dass man aber gerettet werden kann. Lebensrettung aus Todesnot. Wer gebissen wurde und dann auf diese Schlange schaute, oben auf dem Stab, der brauchte nicht zu sterben. Die Giftzähne, die hinterlassen sicherlich noch lange schmerzliche Spuren. Da hast du was länger von. Aber der Blick zum Rettungszeichen verhindert deinen Tod. Du sollst leben. Gott will, dass du lebst. Und die Geschichte zwischen Gott und uns ist so viel anders nicht. Wie die Schlange in der Wüste auf dem Stab des Mose erhöht wurde, so wird Jesus Christus, der Messias, auf einem Holzpfahl erhöht. Und alle sollen ihn ansehen. Alle sollen ihn anschauen. Er ist die Rettung. Er starb an einem Pfahl, an das Querholz genagelt und mit einem Nagel durch die Füße. Der Sohn Gottes hängt dort oben. Er erinnert die Menschen an ihre Schuld, an ihren Protest, an ihre Rebellion gegen Gott. In ihrem Größenwahn haben sie es sogar geschafft, den Sohn Gottes zu hängen. Der gekreuzigte Gottessohn, gekreuzigter Retter. Rettung erinnert uns an Schuld. Und wer gerettet werden will, muss ihn ansehen. Ihn, der uns an unsere Schuld erinnert. Und das sind wir alle schuldig geworden, jeder auf seine Weise. Der eine wollte nicht, was Gott als gut und richtig bezeichnete. Einer wurde zum Gauner, der andere zum Mann mit der weißen Weste mit schwarzem Unterhemd. Der andere wollte Gott manipulieren, wollte ihn als Gehilfe für eigene Bestrebungen einschalten. Der andere wollte überhaupt nichts wissen von Gott. Ein Bettler auf der Straße hätte es besser gehabt. Der wäre mehr Beachtung fällig gewesen für diesen armen Menschen da. Nein, danke. Ich komme ohne dich ganz gut zurecht. Wir haben ihn abserviert. Auf unsere Weise. Und viel zu oft tun wir das auch heute noch als Christen. Jesus am Kreuz erinnert mich an das, was war in meinem Leben und manchmal auch heute noch ist, in meinem Leben. Diesen leidenden Jesus, den soll ich jetzt anschauen? Genau das erwartet Gott von mir, dass ich dorthin schaue. Dann graut mir doch vor mir selbst was. Ja, soll es ja auch. Dir grauen vor deinem ganz persönlichen Aufstand gegen Gott. Aber Jesus ist zugleich der Retter. Und da kannst du um das Kreuz herumschleichen, dich mit Glaubensfragen beschäftigen, die Bergpredigt ganz toll finden, niemandem etwas Böses tun, anständig leben, zumindest kannst du es versuchen. Aber wer nicht diesen Mann am Kreuz anschaut und ihn anerkennt, als die Rettung, die von Gott festgesetzt wurde, der wird auch nicht gerettet. Jesus am Kreuz. Paulus sagt von ihm, er ist unsere Schuld. Ihn, der von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5 nachzulesen. Da wurde Jesus zur Sünde gemacht und an ihm unser Tod vollzogen, der Tod, der jedem Sünder bevorsteht. Er muss dort oben aushalten, bis alles vollbracht ist. In unfassbarer Gottesferne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rufe, doch du antwortest nicht. Der Sohn Gottes, der das aussprechen muss. Aber Er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Den müssen wir ansehen, denn nur dort ist Vergebung. Denn nur er hat schon bezahlt mit seinem Leben. Hat er bezahlt. Die himmlischen Rechte hat er aufgegeben. Die Befehlsgewalt über Engelheere. Glaubst du nicht? Ich müsste nur ein Wort sprechen, der Vater im Himmel würde Legionen von Engeln senden, die mich hier herausschlagen, sagt er zu Petrus. Hat er aufgegeben. Die Vollmacht, Naturgesetze zu überwinden. Steig doch herab vom Kreuz, so angenagelt, wie du da hängst, das dürfte dir doch kein Problem sein. Hat er aufgegeben. Die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel hat er aufgegeben. Ist durch unsere Sünde zerstört. Er wird zur Sünde gemacht und nimmt alle Folgen, all unser Vergehen gegen Gott auf sich. Und jeder, der das glaubt, wird Vergebung empfangen. Jeder, der Jesus am Kreuz in diesem Sinne anschaut. Danke, Jesus, das hast du für mich getan. Christus, Sohn Gottes, mein Erlöser, mein Befreier, mein Retter. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden, als allein der Name Jesus Christus. Da sollen wir etwas Wichtiges aber nicht außer Acht lassen. Jesus blieb nicht am Kreuz hängen. Jesus wurde begraben und am dritten Tag vom Vater im Himmel auferweckt. Jesus sitzt auf dem Ehrenthron in der Herrlichkeit Gottes. Er ist Retter für alle. Für die, die bis dahin gelebt haben und für alle danach. Für alle, die an ihn glauben, ist er der Retter. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass Sünde wirklich getilgt ist. Sie hat nicht das letzte Wort. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und da kann ich dir nur Mut machen, deine Fragen zu stellen, deine Unbegreiflichkeiten herauszujammern. Aber bitte, mach Gott nicht zum Spielball deiner Interessen, mach ihn nicht zum Wunscherfüller deiner Wünsche und deiner Ungeduld. Gott kommt zum Ziel. Selten auf die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Oder im Bild gesprochen, selten schnurgerade, aber immer ins Ziel genau. So damals mit Israel, er führte sie in das verheißene Land. So damals mit Jesus, er wurde zum Erlöser aller Welt, am Kreuz und in der Auferstehung. So ist es mit deiner Schuld. Jesus hat für dich bezahlt auf eine unvorstellbare Weise und doch bist du frei, wenn du es für dich in Anspruch nimmst. So ist es auch mit den Umwegen deines Lebens, mit denen, die Gott ohnehin schon eingeplant hat, mit den Umwegen, die dazwischen kommen, auch mit den Umwegen, die du selbst verursachst. Gott, der heilige, liebende Gott, kommt mit dir ans Ziel. Darum schau immer wieder hin. Der zum Zeichen deiner Schuld und noch mehr zum Zeichen deiner ewigen Rettung wurde, schau ihn an. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust, denn er wird dir den richtigen Weg zeigen. Amen, Gott, so soll es sein. Gott, komm du an dein Ziel. Mit uns, mit mir, trotz mir, komm du an dein Ziel. Darum vertrauen wir ihm, bleiben bei ihm. Und ich bitte, dass wir jetzt aufstehen und bei ihm stehen bleiben. Lasst uns aufstehen. er, der am Kreuz starb, 3 Tage später vom Vater im Himmel auferweckt wurde. Er erinnert uns, dass wir Menschen allesamt dem Tod geweiht sind. Er sagt uns, dass wir gerettet werden, wenn wir ihn als Retter annehmen. Möchtest du ihn annehmen? Er erinnert die, die Jesus Christus als Retter angenommen haben, dass sie gerettet sind für alle Ewigkeit und dass kein Umweg zu lang, zu schwierig ist und dass er dich nicht ans Ziel führt. Möchtest du ihm vertrauen? Bitte erweisen wir ihm die Ehre, die ihm gebührt. Wir beten. Wir preisen dich. Du hast das Größte getan. Du bist unvergleichlich. Du bist Gott. Du bist gerecht. Du bist heilig. Du bist vollkommen und doch voller Liebe und Erbarmen. Wir preisen dich, denn das ist unser Leben. Das verdanken wir dir. Du hast uns geliebt. Jesus, wir sehen zu dir hin. Und wir bekennen dir, dass wir ohne dich nicht sein können und nicht sein wollen. Du bist unser Leben. Und du sollst hochgepriesen sein, ganz gleich, durch unser Leben, durch unseren Weg zum Sterben und durch unsere Auferstehung. Und wir werden vor dir jubeln und singen. Wir preisen dich. Und Herr, manchmal fällt uns der Weg so schwer, den wir hier zu gehen haben. Manchmal bringen wir selbst Umwege da rein. Danke für deine Geduld, für deine Weitsicht. Danke, dass du auch unsere Kurzsichtigkeit und unsere Ungeduld erträgst. Und dass du uns zurechtbringst und dass du uns mitnimmst auf deinen Weg. Hin zu deinem Ziel. Du verwirklichst, was du vorhast. Wir preisen dich. So bitten wir für diese Woche, in die wir jetzt hineingehen, dass wir das erkennen und dass wir wachsen im Vertrauen, dass wir den Mut haben, dir ganz zu vertrauen. Ich bitte dich, so jeden Einzelnen in seiner Situation in diesem Sinne begegnest und ihm hilfst. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.